ARD.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die US-Unterhändler davor gewarnt, in Gesprächen mit Russland unzulässige Zugeständnisse zu machen. NATO-Chef Rutte unterstreicht die unerschütterliche Unterstützung der Militärallianz für die Ukraine. Und immer mehr israelische Reservisten verweigern offenbar den Dienst in Gaza. Das sind einige unserer Themen im Frühupdate von Krieg und Terror, unserem Podcast zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Mein Name ist Astrid Fietz. Guten Morgen. Wir blicken heute früh zunächst in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die US-Unterhändler davor gewarnt, in Gesprächen mit Russland unzulässige Zugeständnisse zu machen. Nur das ukrainische Volk entscheide über sein Staatsgebiet, sagte Selenskyj. Er warf den US-Vertretern vor, über Dinge zu reden, die jenseits ihrer Kompetenz liegen. Aus Sicht von Beobachtern bezog sich Selenskyj damit auf den Sondergesandten von US-Präsident Trump, Witkoff. Dieser hatte nach einem Gespräch mit Kreml-Chef Putin erklärt, dass es in einem Friedensabkommen auch um die Gebiete gehen werde, die Russland bereits 2022 zu seinem Staatsgebiet erklärt hat. Die ukrainischen Regionen Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporischschja. NATO-Chef Rutte hat die südukrainische Hafenstadt Odessa besucht und dort Präsident Selenskyj getroffen. Selenskyj forderte bei dem Treffen erneut mehr Unterstützung für sein Land. Die Ukraine benötige dringend mehr Luftabwehrsysteme und mehr Raketen. Rutte wiederum hat bei seinem Besuch die unerschütterliche Unterstützung der Militärallianz für das von Russland angegriffene Land unterstrichen. Ich bin heute hier, weil ich glaube, dass die Menschen in der Ukraine echten Frieden und echte Sicherheit in ihrem Land, in ihren Häusern verdienen, so Rutte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj. Viele Menschen haben die Ukraine wegen des Kriegs bereits verlassen, andere dagegen sind geblieben. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie keine Alternative haben. Wie etwa die Bewohner der kleinen Stadt Semenivka, nur 10 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Die Menschen dort versuchen, ihre Häuser notdürftig zu renovieren. Auch der Bürgermeister ist geblieben. Seine Hoffnung, dass die Bewohnerinnen und Bewohner trotz Gefahr und Zerstörung nicht aufgeben und dass die Stadt weiterlebt. Maria Fedorova ist unsere Korrespondentin in Kiew und berichtet aus Semenivka.
Der blaue Himmel und die strahlende Sonne bilden einen seltsamen Kontrast zu den zerstörten Fassaden. Der kleine Ort Semenivka im Nordosten der Ukraine. Vor dem Krieg lebten hier rund 8000 Menschen. Nur ein schmaler Waldstreifen trennt ihn von der russischen Grenze. Ein Leben wie auf einem Pulverfass, erzählt Bürgermeister Sergei Dedenko. Normalerweise kommt zuerst der Beschuss und dann, wenn überhaupt, können wir Alarm auslösen. Wenn Russland von der Grenze aus feuert, gibt es keine Vorwarnung. Auch für uns keine Zeit, die Menschen zu warnen. Das ist das Schlimmste. Wir sind nie sicher. Sergei Dedenko geht über den zentralen Platz zu seinem Büro im Verwaltungsgebäude oder dem, was davon übrig ist. Die oberen Stockwerke sind komplett zerstört, die Fenster im Erdgeschoss mit Spannplatten vernagelt. Sehen Sie hier auf dem Platz diese Einschläge? Das waren Shahed-Drohnen, andere kamen von Granaten. Alle Arten von Munition, die in diesem Krieg fliegen, sind schon mal hier gelandet. Das Rathaus lebt irgendwie. Der Betrieb geht weiter. An einen Wiederaufbau im großen Stil ist aber nicht zu denken. Zu groß ist das Risiko, dass alles morgen wieder zunichte gemacht wird. Im März kam der nächste Schlag. Semenivka gilt nun offiziell als aktive Kampfzone. Das bedeutet, keine staatlichen Mittel für Reparaturen. Auch Hilfsorganisationen halten Abstand. Zu unsicher ist die Lage für viele Freiwillige, die in der Ukraine beim Wiederaufbau helfen. Was bleibt, sind internationale Spenden für Baumaterialien. So versuchen die Menschen, ihre Stadt notdürftig zu flicken. Spannplatten, Planen und Zementplatten. In Semenivka zählen sie inzwischen zum täglichen Bedarf. Nicht weniger wichtig als Brot oder Trinkwasser. Hier ist die ganze Stapel Dachplatten. Diese Woche verteilen wir sie. Wenn etwas passiert, bildet sich hier sofort eine lange Schlange. Manche kommen mit dem Auto, andere bekommen das Material nach Hause gebracht. Irgendwie müssen wir weitermachen. Nur wenige Fahrminuten entfernt, vor einem mehrstöckigen Wohnblock, versammelt sich eine kleine Gruppe Nachbarinnen und Nachbarn. Man kennt sich, hilft sich gegenseitig. Raisa Usova lebt hier mit ihrem Ehemann. Ihre Kinder wohnen in der Nachbarstraße. Sie bietet hinein, geht voraus durch das Treppenhaus in den ersten Stock. Das Fenster ist rausgeflogen. Ohne Taschenlampe sieht man nichts. Wir haben dann eine Plane geholt und es selbst abgedeckt. Die Zwei-Zimmer-Wohnung liegt im Halbdunkel. Auch hier dämpfen Planen aus Plastik das Sonnenlicht. Anfang Januar, es war schon spät, da kam der Einschlag. Die Druckwelle ließ die Fenster bersten. Das Fenster, die Vorhänge, die Zimmerpflanzen, alles ist auf uns geflogen. Wir hatten solche Angst. Selbst der Balkon auf der anderen Seite der Wohnung ist kaputt. Eine Kommission kam dann vorbei und nahm die Schäden auf. Die Familie hat einen Antrag auf Entschädigung gestellt. So wie es derzeit viele tun. Ein Jahr nach Beginn der Großinvasion hatte der Staat ein digitales Hilfsprogramm ins Leben gerufen. Fotos der Schäden hochladen, Antrag einreichen und auf eine Zahlung warten. Vor Ort prüfen eigens eingesetzte Teams die Angaben. Nur, die Mittel sind begrenzt, die Voraussetzungen streng. Für uns gibt es vorerst kein Geld. Wir gelten jetzt als aktive Kampfzone. Aber das ist unsere Wohnung, unser Eigentum. Ich will hier nicht weg, vor allem mit unserer Rente. Woanders wartet auch niemand auf uns. So wie Raisa denken immer weniger. Familien ziehen weg, zurück bleiben vor allem die Älteren. Ich kenne Leute, die erst aus kleineren Dörfern hierher gezogen sind, weil es sicherer war. Jetzt sind sie auch weg, haben sich ein Haus woanders gekauft. Da ist es ruhiger. Nur verständlich reagiert Bürgermeister Sehid Dedenko. Sein Ton ist ruhig, sachlich. Um Menschen mit zerstörten Häusern unterzubringen, lässt die Stadt kleine Modulhäuser aufstellen. Finanziert durch Spenden. Es ist ein Provisorium, mehr nicht. Oft bekommen die Menschen dann ein Zertifikat, eine Art Gutschein, mit dem man sich anderswo in der Ukraine eine Wohnung kaufen kann. Ein notwendiger Schritt. Für Semenivka bedeutet es aber auch Verlust. Viele unserer Leute haben so ein Zertifikat bekommen und sind weggezogen. Und meistens kommen sie nicht zurück. Wenn man sich woanders etwas aufbaut, bleibt man auch dort. Für uns ist das ein Nachteil. Wir verlieren unsere Menschen. Die Zukunft einer Gemeinde, das sind aber die Menschen. Ich wünsche mir, dass sie zurückkehren. Aber dafür müssen wir wieder aufbauen. Ideen hat er viele, sagt Sehid Dedenko. Aber vorerst nur auf dem Papier. Das Einzige, was momentan in Semenivka tatsächlich entsteht, sind kleine Schutzräume aus Beton. Auf Gehwegen, zwischen Wohnhäusern. Keller sind zu weit weg, wenn die Angriffe ohne Vorwarnung kommen. Krankenhäuser, Schulen, Kulturzentren, Wohnungen. Das alles, sagte Dedenko, wird warten müssen, bis der Krieg vorbei ist.
Wir blicken jetzt in den Nahen Osten. Seit dem 7. Oktober 2022 ist das Leben in Israel ein anderes. Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas war die Bereitschaft in Israel groß, in den Krieg zu ziehen und das Land zu verteidigen. Inzwischen hat sich das geändert. Immer mehr Reservisten, die in Israel als das Rückgrat der Streitkräfte gelten, wollen nicht mehr eingezogen werden. Viele sehen die Kriegsführung im Gazastreifen inzwischen kritisch. Andere sagen, sie hätten nicht mehr das Gefühl, gegen die Hamas zu kämpfen, sondern für Israels rechtsextreme Regierung. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv hat mit Reservisten und Kritikern des Gazakriegs gesprochen.
In Ze'ilim trainieren sie noch. Mitten in der Negev-Wüste bereiten sich israelische Soldaten vor auf ihren Einsatz im Gazastreifen. Hier steht ein Kulissendorf, das die Soldaten fit machen soll für den Häuserkampf in Gaza. Seit dem Überfall des 7. Oktober hat sich gezeigt, wie wichtig die Reservisten für die Armee sind. Nach ihrem Militärdienst können Frauen und Männer in Israel bis zum 40. Lebensjahr noch zum Reservedienst eingezogen werden, Offiziere auch darüber hinaus. Fast 300.000 Reservisten wurden nach dem 7. Oktober nach Angaben der Armee eingezogen, viele über Monate, auch mehrfach. Doch inzwischen wird die Weigerung, in den Krieg zu ziehen, zum Problem. Die genauen Zahlen sind unter Verschluss, doch israelische Medien berichten über die größte Verweigerungswelle seit Jahrzehnten. Von mehr als 100.000 Verweigerern ist die Rede, überprüfen lässt sich das nicht. Was man weiß ist, dass einige Soldaten Briefe veröffentlicht haben, in denen sie ihre Verweigerung erklären, darunter Reservisten der Luftwaffe, der Marine und von Spezialeinheiten der Aufklärung. Michael Ofer Sif, ein 29-Jähriger aus Tel Aviv, hat so einen Brief unterschrieben. Er hatte das Gefühl, in einem falschen Krieg zu kämpfen, schon Ende 2023. Damals, Mitte Dezember, erschossen israelische Soldaten 3 verschleppte Geiseln.
Ein Kriegsziel war ja, dass wir die Geiseln freibekommen wollten. Und damals haben wir schon darüber gesprochen, dass militärischer Druck die Geiseln in Gefahr bringt. Und das war der Beweis dafür. Wir haben 3 Geiseln getötet. Und wenn man sich das genauer ansieht, dann waren das 3 Jungs mit einer weißen Fahne, die auf Hebräisch um Hilfe gerufen haben. Und trotzdem wurde die Entscheidung getroffen, sie zu erschießen. Das war ein Weckruf für mich. Und ich habe gedacht, dass es sehr ähnliche Fälle gibt, bei denen die Opfer Bewohner des Gazastreifens sind und von denen wir nie etwas gehört haben. Das hat mir gesagt, wir sind zu weit gegangen. Wir erlauben uns, Dinge zu tun, die nicht mehr zu rechtfertigen sind. Deshalb habe ich den Brief unterschrieben.
Der Krieg im Gazastreifen, den Israel am 18. März wieder aufgenommen hat, bringe die immer noch verschleppten 59 Geiseln nicht frei, sondern bringe sie vielmehr in Gefahr. Dieser Meinung sind viele, die verweigern. Es gibt aber auch die sogenannte graue Verweigerung durch Soldaten, die sich nicht öffentlich erklären und die nicht unbedingt politische Motive für die Verweigerung haben. Viele sind erschöpft vom Krieg, auch traumatisiert. Vermutlich verweigern etliche auch aus wirtschaftlichen Gründen. Viele Reservesoldaten beklagen einer amtlichen israelischen Erhebung zufolge Einkommensverluste seit dem 7. Oktober. Und dann gibt es noch die, die den Krieg in Gaza ganz grundsätzlich ablehnen, die den totalen Sieg über die Hamas, den Israels Premier Netanyahu zum Kriegsziel erklärt hat, für eine Illusion halten und das Leid der palästinensischen Bevölkerung in Gaza für zu groß. Nadav Weinmann ist Direktor der israelischen Nichtregierungsorganisation Breaking the Silence, die Berichte von ehemaligen Soldaten zusammenträgt, die die Besatzung palästinensischer Gebiete durch Israel ablehnen.
There is a lot of demolition, but also a lot of revenge.
Es gibt viel Zerstörung, aber auch Rache. Soldaten haben uns berichtet, dass sie Befehle bekommen haben, Rache an Ortschaften zu nehmen, zu zerstören und zu töten. Es ist ja bekannt, dass wir Hilfslieferungen blockieren. Das ist kollektive Bestrafung gegen Zivilisten. Wir greifen Krankenhäuser an, Krankenwagen, Hilfskräfte. Gerade erst haben wir 15 Einsatzkräfte im südlichen Gazastreifen getötet. Das ist ein Krieg, der Netanyahu beschützen soll, damit er nicht ins Gefängnis muss. Warum töten wir? Für die rechtsextreme Regierung. Die Siedler in der Regierung wollen Gaza wieder besiedeln und sie wollen die Menschen von Gaza umsiedeln. Das ist ein furchtbares Verbrechen.
Israels Armee veröffentlicht keine Zahlen zum Ausmaß der Verweigerung, doch aufschlussreich für die Nervosität, die das Thema in der israelischen Regierung verursacht, sind Äußerungen von Premier Netanyahu. Er sagte vor ein paar Tagen, es handele sich um eine laute Minderheit, um Anarchisten, die von ausländischen Nichtregierungsorganisationen unterstützt würden.
Und das war Krieg und Terror, unser tägliches Morgenupdate zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bis zum nächsten Mal.